Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Text, kein Bullshit hier drin, mit einem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah.
Ein gutes neues Jahr wünschen wir. Der unbeschreibliche Frank Noss, heute zusammen mit mir am Mikrofon mit einem wunderbaren Gast. Frank, guten Abend.
Hallo, der unnachahmliche Seim Rolf Alkan mit an Bord heute. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Seim, wie bist du denn rübergekommen?
Du, also auf Mallorca. Ich traue es mich kaum zu sagen.
Sehr, sehr schön. Ja, aber ich halte der Sitte bei. Ich war im Wohnmobil unterwegs und allerdings in den Bergen. Ja. Und ja, auch da wieder coole Zeit gehabt. Und ja, freue mich auf das Jahr mit dir und unseren wunderbaren Gästen, die wir haben werden. Und einen davon haben wir heute, ja, ne?
Ja, stell du mal vor, wie ihr euch kennengelernt.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, wie immer eine spannende Geschichte.
Ja, wir hatten es schon so in der Vorbereitung. Ich habe noch mal so ein bisschen resümiert. Kai Hudetz ist heute zu Gast. Und Kai war meine erste Begegnung, wie ich damals in den E-Commerce gewechselt bin. Und 2018, meine erste große Veranstaltung, wo ich hin durfte, war der ECC Exklusiv, der ECC Club. Und da habe ich Kai kennengelernt. Und ja, Kai war so meine erste Berührung mit dem E-Commerce. Kai, herzlich willkommen.
Mensch, Frank, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Seim, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf und gemeinsam zurück. Das hat schon richtig Lust gemacht, Frank, gemeinsam zurückzuschauen, aber denke ich auf jeden Fall auch nach vorn.
Hi, wir haben ja so einen Brauch hier bei uns im Podcast. Bevor wir gleich loslegen und du dich vorstellst und auch den ECC oder das IFA vorstellst, hast du ein cooles Einkaufserlebnis, also positiv cool oder negativ cool für uns, was du in den letzten Wochen hast?
Ja, tatsächlich habe ich das, Frank, ich versuche die Geschichte, ist ein bisschen länger, aber kurz zu erzählen. Also Fakt war, ich saß in der Bahn hier nach Berlin und merkte dann eben mein Ladekabel hier an dem Adapter hier fürs Notebook ist zu Hause geblieben. Und dann der Klassiker, du brauchst es aber natürlich für die Veranstaltung, auf der du bist. Dann habe ich zuerst gedacht, ja, das ist ja kein Problem im Bahnhof hier, da ist ja in Berlin, Hauptbahnhof ist ja der Mediamarkt hier drin, holst dir eins, guckst da einfach vorher hier, ob du das dann mit Click and Collect hier dann auch machen kannst. Und ich habe dann festgestellt, ich konnte zwar noch den Laden anklicken auf der Seite von Mediamarkt hier, aber es führte zu nichts, weil der schon seit einer Weile offensichtlich geschlossen ist. Und das wäre ja noch keine schöne Erfahrung gewesen, sondern dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? So musst du da erstmal gucken, wo sind denn da vielleicht Läden? Und dann, weil ich aber ja schon auf der Website hier von dem Mediamarkt war, fiel mir das Angebot auf, Lieferung mit Uber innerhalb von 90 Minuten. Und dann habe ich aus der Bahn heraus tatsächlich die Lieferung hier angestoßen, ins Hotel hinein mit Uber. Konnte dann auch verfolgen, wie dann das Uber-Fahrrad dann durch Berlin sich bewegt hat und nach 70 Minuten mir dann auch das Ladekabel abgeliefert hat im Hotel. Und das war dann insofern doch eine ganz schöne Erfahrung, weil ich es dann direkt im Hotel dann mit dem Ladevorgang beginnen konnte und alles war gut.
Das ist ja spannend, das ist ja mal eine positive Geschichte.
Ja, das war, also der Anfang war eigentlich so, dass halt, oh, wie kann das sein? Das muss man doch dann letztlich, den Laden darf ich doch nicht mehr anzeigen, wenn es den gar nicht mehr gibt. Das musst du doch von Anfang an klar machen. Aber es wurde dann noch richtig, richtig gut. Ich muss sagen, die Experience war gut, so wie wir es halt kennen von Uber mit dem Fahrzeug unterwegs. Was halt diese Transparenz, was natürlich sehr, sehr, sehr schön ist. Ich sag mal, die Qualität der Auslieferung. Da musstest du dann halt mit jemand in der Bahn hier bei den Hintergrundgeräuschen sprechen, der jetzt weder Deutsch noch Englisch so richtig hier dann auch verstand. Aber es ging ja dann nur darum, eine PIN zu übermitteln und das hat dann auch gut funktioniert. Und ja, insofern war es durchaus eine positive Erfahrung und auch anscheinend, wie man halt auch neue Wege dann auch gehen muss. Das bietet ja hier dann Mediamarkt überall dort an, wo sie eben auch ein dichtes Netz haben von Uber für die entsprechenden Dienste. Und insofern hat das wirklich perfekt gepasst. War eine tolle, tolle Experience und hat eben auch das gezeigt, was wir ja von der Seitenlinie aus der forscherischen Sicht ja dann auch immer so betonen. Wenn du halt wirklich einen konkreten Pain hast und du dem Kunden auf der anderen Seite einen echten Mehrwert hier dann auch bietest, dann ist er auch nicht preissensibel. Also in dem Fall war mir es egal. Ich glaube, der Service hat 5,95 € gekostet. War mir ehrlich gesagt völlig egal.
Kai, du hast eine super Überleitung gerade gemacht. Du hast gerade gesagt, von der Seitenlinie Vogelperspektive. Erzähl doch mal, wer du genau bist und was ihr macht.
Ja, also ja, ich bin tatsächlich seit jetzt gefühlten 100 und jetzt fast 30 Jahren am IFH Köln tätig, früher Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln in der langen Form, wo wir Forschungs- und Beratungsprojekte für Einzelhändler, für Großhändler hier durchgeführt haben, aber immer noch durchführen. Und habe dann im Jahr 1999 das jetzige ECC Köln gegründet. Seitdem beschäftige ich mich mit einem ganz starken Fokus eben auf der Frage Digitalisierung des Handels, insbesondere in dem Bereich, wo es dann hin zum Kunden geht. Also die Themen Multichannel, Cross-Channel, Omnichannel, hier Customer Experience, Customer Centricity, das sind so genau die Themen, mit denen ich mich besonders intensiv dann beschäftige. Und ich bin seit 2009 Geschäftsführer hier das IFH Köln, was insofern ja auch ein bisschen Sinn macht, weil inzwischen ja eigentlich keine Projekte mehr an uns herangetragen werden, die nicht irgendeine Digitalisierungskomponente dann auch drin haben. Der Handel hat sich ja doch wahnsinnig verändert über diesen Zeitablauf, den ich jetzt beobachten kann. Er hat sich vorher schon verändert, also schon hier 1996, als ich hier anfing, sagte mir mein Doktorvater, hier Handel ist Wandel. Also diese Weisheit war damals schon richtig, aber der Wandel ist natürlich jetzt enorm beschleunigt worden. Und dann waren ja noch die wilden Jahre jetzt, die wir hatten. Also jetzt seit 2020 hast du das Gefühl, es geht ja nur noch Achterbahn.
Da hast du natürlich was angesprochen, Kai, ne? 2020, Pandemie, ein Auf und ein Ab mit der Brille des Wissenschaftlers. Wenn wir ganz kurz zurückblicken, bevor wir in die Zukunft schauen, was hat denn der Handel gelernt? Was kam denn, wenn du sagst, es ist so eine Quintessenz aus dieser Achterbahn seit 2020, wie würdest du das formulieren?
Ja, also das ist schwer jetzt so ganz kurz zu sagen. Also ich erinnere mich noch daran, wir waren im März 2020, hatten wir Präsidiumssitzungen echt absolut hochkarätig besetzt hier, CEOs eben von großen Retail-Unternehmen. Und wir haben präsentiert unser Handelsszenario 2025 und haben da eben den Blick nach vorne gewagt und gesagt, was wird kommen. Und das war so die letzte Sitzung, wo man noch keine Frage hatte, gibst du dem die Hand oder den Ellbogen oder den Fuß oder was es da alles so zwischendrin dann auch gab. Aber es war dann eben mehr oder minder kurz danach da und dann war natürlich auch alles anders. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass wir gesehen haben, wie flexibel auch Handel ist und Handel auch sein muss. Also es beginnt ja damit, da haben die meisten von uns ja vergessen, dass du dann auf einmal hast du völlig neue Wege, wie das Toilettenpapier eben zu dir kommt. Das macht ja was, wenn du sagst, auf einmal können die Leute gar nicht mehr unterwegs sein, die können nicht mehr in Restaurants gehen, die können nicht mehr ins Büro gehen, dann brauchst du natürlich das Toilettenpapier zu Hause. Und da haben wir ja gesehen, was passiert. Auf einmal ist Verfügbarkeit ein Thema. kannten wir ja gar nicht. Also wir, die nach dem Krieg halt hier deutlich nach dem Krieg dann auch aufgewachsen sind, das ist sogar bei mir der Fall. Da kanntest du ja diese Situation überhaupt gar nicht, dass wir da Versorgungsengpässe dann auch hatten. Wir haben gesehen, der Handel hat schnell darauf reagiert. Der Handel hat auch schnell reagiert auf die Themen, die es dann ja gab, mit Kontaktbeschränkungen, mit Läden, die geschlossen werden. Wir haben gesehen, dass dann auf einmal Buchhändler tatsächlich auch mit dem Lastenrad abends dann die Lieferungen ausgefahren haben für die telefonischen Bestellungen von Büchern oder WhatsApp-Bestellungen, die es gab. Wir haben auf einmal Videoberatung gesehen. Also wir haben gesehen, dass Boutiquen auf einmal WhatsApp und Instagram und für sich dann auch entdeckt haben als Kanäle. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr hohe Flexibilität auch gesehen vom Handel. Wir haben gesehen, wie dynamisch auch der Handel auf die Anforderungen reagieren kann. Wir haben auch gesehen, dass es natürlich auch für den Handel zunächst mal in vielen Fällen gar keine schlechten Jahre waren, weil wir hatten eine Konsumverschiebung hin. Wir konnten ja gar nicht reisen, wir konnten gar nicht ins Restaurant gehen, also haben wir es uns zu Hause gemütlich gemacht. Das war ja für viele Branchen jetzt auch eine gute Sache. Möbel, DIY, Consumer Electronics. Wir haben uns neu ausgestattet zu Hause. Wir haben Projekte da zu Hause gemacht und das war für den Handel gut. Und deswegen traf ihn ja die Wucht jetzt dann auch dieser Nachfragekrise, in der wir im Moment sind, dieser Wirtschaftskrise, die sich ja vor allen Dingen darin äußert, dass wir eine massive Verunsicherung auf allen Seiten haben und eine extreme Konsumzurückhaltung, die trifft dann ja doppelt. Das ist das, was wir hier ja dann auch sehen müssen. Wir sehen halt, jetzt hast du nicht nur eine Nachfragekrise, sondern du hast noch einen Post-Corona-Effekt, weil du sagst, wenn du halt ein Sofa jetzt hier vor 5 Jahren gekauft hast, dann brauchst du halt jetzt gar kein Sofa. Dann das kommt dann eben dazu, dass du es dir vielleicht im Moment gar nicht leisten kannst und willst, aber du hast es ja ohnehin auch schon da. Und selbst wenn du es dir leisten könntest, ist es jetzt so, dass du jetzt ja dann sagst, da gehe ich lieber von dem Geld, gehe ich lieber schön in Urlaub, weil wir sehen ja wieder, es schwappt zurück. Wir sehen jetzt eine Konsumverschiebung hin in den Bereich Reisen, Touristik, hin in den Bereich Gastronomie. Also da schwappt dann alles wieder zurück. Und jetzt sind wir, und das finde ich das eigentlich Spannende, wir sind bei vielen Entwicklungen aber wieder so, wie wir sie ja uns, wie wir sie erwartet hatten im Jahr 2020. Also wenn ich auf den Onlinehandel hier jetzt blicke, den wir ja heute besonders im Fokus haben, wir hatten eben Wachstumsraten von 20% in den Jahren 2020, 2021, über 20%. Also ein Wahnsinn, den haben wir natürlich nicht vorhergesehen, als wir unser Handelsszenario damals veröffentlicht haben. Aber wir sind in den Szenarien sind wir von gut 100 Milliarden Euro ausgegangen für das Jahr 2025. Und die sind es dann am Ende auch geworden. Also wir haben gesehen, wir hatten erst das Ab mit der mit hier mit Corona, was man nicht vorhersehen konnte. Und danach kam eben auch eine Delle, die wir logischerweise auch nicht gesehen haben. Aber der lange Zyklus, der hat dann auch funktioniert. Und das finde ich das eigentlich Spannende an der Stelle zu gucken, was sind halt die Entwicklungen, die auf einer langen Sicht dann trotzdem tragen. Was sind halt so kurzfristige Entwicklungen?
Was mich jetzt mal interessieren würde, wir haben ja eine klassische Machtverschiebung mittlerweile. Du hast es gerade gesagt, wir haben eine Veränderung im Kaufverhalten, wir haben eine Kaufzurückhaltung. Es sind natürlich auch noch eine ganze Menge neue Player, ich sag mal, in den Handel eingetreten, siehe China mit den Plattformen. Kai, wer hat denn 2026 wirklich die Kontrolle? Die Händler, die Marken, die Plattform oder der Kunde? Was ist deine Sicht darauf?
Ja, das ist ausnahmsweise eine einfache Frage von dir, Frank. Ja, der Kunde hat natürlich hat ja tatsächlich die Kontrolle. Also das hat sich tatsächlich ja auch schon, das ist ja eine der Entwicklungen, die jetzt auch beschleunigt wurden, aber die natürlich vorher auch schon da war. Wir haben gesehen, dass auf einmal hat sich das verschoben, dass das Gewicht jetzt mit Aufkommen des Onlinehandels spätestens hin zum Kunden. Warum? Also früher haben wir ja viele Händler, stationäre Händler, ja deswegen aufgesucht, weil sie einfach die Produkte hatten, die wir wollten. Also in meinem Fall, ich bin in der Nähe von Karlsruhe groß geworden, wir sind nach Karlsruhe in die Stadt hier gefahren, weil es die Jeans bei uns auf dem Dorf gar nicht gab, die ich dann eben benötigt habe. Ganz einfacher Fall. Dieser Grund fällt ja weg. Der Kunde hat jetzt die Wahl 24 Stunden am Tag, 7 Tagen die Woche. Welche Jeans soll es denn sein? Das Angebot ist unglaublich. Du hast das ja genannt. Es wird immer größer. Also, ich meine, auf dem Amazon Marketplace allein sind über 700 Millionen Produkte hier dann auch drauf. Ist für jeden was dabei. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Jeans es da, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann auch entsprechend gibt. Also, das Angebot ist da und das verschiebt natürlich diese Transparenz jetzt des Angebotes und die Möglichkeit, auf dieses Angebot dann auch unabhängig jetzt von meiner räumlichen Gegebenheit zuzugreifen, das sorgt natürlich dafür, dass am Ende des Tages wir als Konsumenten entscheiden. Auch wir als Konsumenten, natürlich kommen neue Player mit Temu und Shein, insbesondere aber auch AliExpress jetzt auf den deutschen Markt. Aber auch die zwingen dich nicht mit der Pistole am Kopf bei denen zu bestellen, sondern aber letztlich ist es eine freie Entscheidung von dir, ob du in Anführungszeichen oder auch nicht schwach wirst und dann eben dir dort ein Schnäppchen hier dann auch holst oder ob du eben überlegst und denkst, gut, das ist vielleicht doch nicht so nachhaltig und vielleicht doch nicht die Qualität und ich kaufe woanders auch ein und ich entscheide das als Konsument.
Hi, du hast gerade eben dem Handel attestiert, dass er eine große Innovationsbereitschaft hat und eine große Flexibilität, ne, so aus der Pandemie raus, wie du das beschrieben hast. Hier Lastenfahrrad, Bücher ausfahren, wie schaffen wir es wieder, Waren zu beschaffen, die knapp waren und wie konnten wir das lösen? Jetzt haben wir unbestritten eine Konsumschwäche aktuell, ne? Also wir sehen, das ist super schwierig, Leute haben kein Geld, geben das Geld nicht wirklich aus. Wenn du jetzt sagen würdest, wir als Händler können es nicht beseitigen, also ich glaube, dass das einfach geopolitische Probleme sind, die uns Schwierigkeiten machen, wirtschaftspolitische Schwierigkeiten, die wir sehen. Wir haben große Entlassungsfälle. Die Frage, was kann der Handel aktuell tun, um das bisschen Konsumklima, das noch da ist, zu nutzen, anzuregen? Was sind so die Innovationsfelder für die nächsten Jahre, die du siehst?
Ja, das ist, glaube ich, genau die richtige Frage, weil wir tatsächlich als Handel nicht erwarten können, dass die Probleme von außen dann auch gelöst werden. Wir hatten, wenn wir ein Jahr zurückgehen, ich erinnere mich an den Deutschen Handelskongress, da war viel Hoffnung auf eine neue Bundesregierung, die dann andere Weichen dann auch stellt. Ich war dieses Jahr auf dem Deutschen Handelskongress, die Hoffnung ist weg. Der HDE-Präsident, der Dr. von Breen, hat ja von unterlassener Hilfeleistung durch die Politik hier gesprochen. Und ich glaube, der Handel ist gut damit beraten. Wir sehen es auch bei Temu Shein. Es dauert natürlich viel zu lange. Der durchaus aus meiner Sicht berechtigte Ruf nach Regulatorik, die hier letztlich einen fairen Wettbewerb dann auch ermöglicht. Der verhallt nicht ungehört, das ist so nicht richtig, aber die Mühlen mahlen viel zu langsam und wir können nicht darauf warten, bis dann letztlich die Regulatorik es regelt, sondern wir müssen den Kunden halt einen Grund geben, warum er bei mir kaufen sollte und eben nicht bei Temu Shein oder eben auch nicht bei Amazon. Das darf man nicht vergessen. Also wenn wir die Relation zwischen diesen Playern hier sehen, Amazon ist im vergangenen Jahr ungefähr um den Betrag gewachsen, den die beiden an Umsatz gemacht haben. Also das ist Amazon auf die entfallen inzwischen 2/3 des deutschen B2C-E-Commerce. Das ist natürlich derjenige Player mit seinem generalistischen Ansatz über nahezu alle Produktkategorien hinweg, den es erstmal zu schlagen gilt, wo ich sagen muss, ich muss dem Kunden einen guten Grund geben, warum er eben nicht bei Amazon einkaufen sollte, nicht bei Temu, Shein und Co. einkaufen sollte und nicht bei meinen anderen Wettbewerbern auf der Fläche einkaufen sollte, weil die gibt es ja dann eben auch. Ich muss gute Gründe geben. Und jetzt ist ja die Frage, was sind denn die guten Gründe? Was sind denn die innovativen Ansätze? Also ich glaube, der Handel ist da gar nicht so schlecht darin, diese Themen dann auch zu finden. Wenn wir uns mal zurück erinnern an unsere Jugend, also bei mir kann ich das sagen, es war samstags immer die Höchststrafe, wenn ich für meine Mutter hier dann auch einkaufen gehen musste, hier zum Pfannkuch, den es natürlich auch schon lange nicht mehr gibt, oder zum Spar, den es auch schon lange nicht mehr gibt. Wir gehen heute in Discounter rein, die aussehen wie Supermärkte noch vor ein paar Jahren, mit Vollsortiment. Das ist ja inzwischen alles selbstverständlich, frische Theke, Erlebnis tatsächlich. Und da sehen wir ja dann auch, wie sich dann die guten Rewe-Läden, die guten Edeka-Läden, die sich echt zu Erlebnistempeln hier dann auch entwickeln. Frank, als Weinfreak wirst du das ja dann auch beobachten hier, dass auch die Art und Weise, wie dann eben so Ware präsentiert wird, natürlich viel, viel besser geworden ist über den Zeitablauf hinweg.
Absolut,
Und
absolut.
da muss ich muss zunächst mal auch an dem ansetzen. Sag ich mal, Handel geht in zwei Richtungen aus meiner Sicht, in die wir dann optimieren und innovativer werden. Das eine ist, biete mehr Erlebnis. Da sehen wir so Themen. Ich erinnere mich noch gerne an unseren gemeinsamen Podcast zurück, Frank hier, mit dem Lars Rühländer hier, L&T, die Welle. Also das sehen wir ja da in einer vielleicht schon fast Reinkultur, so wie wir es auch bei Globetrotter und anderen sehen, biete den Kunden dann auch wirklich ein Erlebnis auf der Fläche, mache die Produkte dann auch angreifbar, erhöhe die Verweilzeiten, baue. Wir sehen das hier sehr schön bei Thalia, der Flagship Store, den wir haben. In Köln, am Neumarkt, wo wir sagen, du hast eine Podcast-Lounge, du hast Leseecken, du hast natürlich deine Espresso-Bar und so weiter. Also diese Themen, das ist die eine Richtung. Da muss der Handel sicherlich noch innovativer werden. Da muss auch Services dazu packen, die der Kunde nicht nur dankend annimmt, also nicht nur die Welle bestaunen, sondern die Welle reiten und auch dafür bezahlen am besten, dass man die Welle reitet. Dann kann ich mein Geschäftsmodell natürlich dann auch noch entsprechend unterstützen. Und die andere Entwicklung ist, mach es dem Kunden bequemer, mach es ihm einfacher. Das ist ja der Versorgungskauf. Das hat ja Amazon als erstes verstanden, One-Click-Shopping. Das ist einfacher geht es dann nicht. Deswegen haben sie sich ja auch patentieren lassen. Und das sehen wir inzwischen ja auf der Fläche auch. Also wir sehen ja, die Rewe ist ja sehr aktiv. Die holt ja, wenn sie so weitermachen, Amazon mit den Stores hier, den Autostores ja bald ein. Also die rollen ja hier wirklich kassenlose Märkte gut aus. Die arbeiten an Self-Checkout-Systemen und so weiter, damit du halt dem Kunden den Einkauf so einfach und so schnell wie möglich dann auch machst. Das sind die zwei Richtungen und das hat viel mit Innovation zu tun, wenn wir uns anschauen. Beim Einfall geht es viel um die Checkout-Prozesse. Wie kannst du Checkout-Prozesse schnell und einfach und kundenorientiert abwickeln? Und im anderen Fall hat das eben auch mit Technologien immer mehr zu tun, dass du sagst, gut, du kannst halt mit der Verknüpfung von stationärer Fläche und Technologien halt ganz andere Konzepte hier dann auch spielen. Digital Signage als ein Thema beispielsweise, wo du halt sagst, du kannst auch Kundenerlebnisse mit digitalen Flächen dann auf der Fläche dann entsprechend hier dann auch befeuern. Und ich glaube, das sind die zwei Richtungen, in denen der Handel dann auch arbeiten muss. Er muss an den Services arbeiten, weil wir einfach sehen, dass die Produkte selber halt nicht mehr differenzieren. Das ist ja auch ein Ergebnis von diesem wahnsinnigen Angebot, was wir inzwischen haben. Produkte gibt es halt überall. Du musst halt entweder den günstigsten Preis anbieten. Das ist das eine, das ist das Modell Temu. ist noch zu beweisen, dass du damit auch irgendwann Geld verdienen kannst. Und ich sage immer wieder, Preis ist kein Kundenbindungsinstrument, weil wenn du den günstigsten Preis anbietest, kriegst du einen Kunden, der möchte beim nächsten Mal auch wieder den günstigsten Preis haben. Und wenn er dann woanders ist, dann nimmt er den halt woanders mit. Du musst also überlegen, wie kann ich dann aus dieser Preisvergleichbarkeit rauskommen. Da ist aus meiner Sicht eben das Thema Service ein großes, das Thema Erlebnis ein großes und auch das Thema Bequemlichkeit, Geschwindigkeit vom Ablauf, je nachdem, in welchem Bereich ich bin. Also in einem Fall rede ich ja von den Versorgungskäufen, im anderen Fall vom Erlebniskäufen. Das sind so die Themen, glaube ich, da müssen Händler dann jetzt ganz entschlossen Gas geben, weil, das habt ihr ja richtig gesagt, wir leben jetzt in einer Zeit, in der über die Hälfte der Konsumenten haben Angst, ihren Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Also es ist ja noch wie noch, muss man sagen, erfreulicherweise zumeist weniger der Verlust der Kaufkraft, sondern die Angst vor dem Verlust der Kaufkraft. Die Sparquote ist historisch hoch und dann, wie gesagt, doch die Verschiebung hin, wenn ich mir schon was gönne, dann halt doch lieber ein schönes Abendessen beim Edelitaliener um die Ecke oder dann eben auch eine Fernreise. Und dann weniger ein Konsumgut. Wir leben halt auch in gesättigten Märkten. Auch das macht das eben so schwierig. Da sind auch Produktinnovationen gefragt. Ich meine, warum hatte Consumer Electronics eben über viele Jahre hier eine sehr gute Konjunktur? Weil allein durch die Smartphones, es wollte jeder immer das Neueste haben. Dann stellen wir jetzt fest, inzwischen ist es nicht mehr das Statussymbol, immer gleich das neueste iPhone auf den Tisch zu legen. Warum? Weil auch der Innovationsgrad jetzt halt immer stärker da abnimmt. Und das Gleiche sehen wir bei den Großfernsehern und so weiter. Also wir brauchen da auch natürlich in vielen Bereichen diese Produktinnovationen noch stärker, um wieder den Kunden stärker in den Konsum reinzubringen. Also es ist tatsächlich im Moment eine schwierige Aufgabe, weil du musst viele Sachen gut machen. Der Kunde ist halt verwöhnt, aber ohne einen guten Preis kannst du es auch vergessen.
Kai, die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, auf der einen Seite, ne, machen wir ein Einkaufserlebnis, es gibt die Espresso-Bar, großes Investment, richten wir schick ein, tolle Maschine, da steht ein Barista, der macht mir einen Top-Kaffee, selbst wenn ich den für ein paar Euro verkaufe, steckt da viel Geld drin. Und auf der anderen Seite machen wir den Self-Checkout. Mir erscheint es, gibt es ein schlüsselfertiges Konzept? Es scheint mir gerade sehr zerrissen zu sein. Es gibt
Es
zwei Wahrheiten oder mehrere Wahrheiten.
gibt mehrere Wahrheiten. Also ich sag mal, zum einen, wir müssen tatsächlich diese zwei Konzepte, Self-Checkout und Barista, ganz klar unterscheiden. Das eine ist der Versorgungskauf, das ist der Self-Checkout. Der ist optimiert auf kurze Verweilzeiten. Wenn ich beim Discounter bin, ist es mein Interesse und das Interesse des Discounters, schnell rein, schnell raus. Einfach Durchlauf an der Stelle. Das ist das eine Konzept hier und ich glaube, da müssen wir immer besser und das sehen wir ja, sieht ja jeder, im LEH sieht man, das finde ich sehr gut, weil wir da eben eine sehr hohe Wettbewerbsintensität haben. Da können wir schnell sehen, dass die Unternehmen hier dann an allem feilen und sie feilen entweder eben daran, dass man sagt, schnell raus wieder mit dem, möglichst viele durch die Kasse, ja, keine Schlangen entstehen lassen, sondern raus, raus, ra rein und wieder raus. Und auf der anderen Seite ist es ja das Konzept, wie gesagt, eher in Richtung hier dann der großen hier Textiliten, dass man sagt, hohe Verweilzeiten. Ich möchte die Leute drin haben. Ich möchte schauen, dass sie eben an die Espresso-Bar gehen und ich möchte, dass sie in mein Restaurant gehen und wenn die auf dem Weg vom Restaurant dann wieder nach unten laufen, die schon an genug hier Themen vorbei und dann wird es zum Kauf kommen. Also das ist dann, wie wir es beispielsweise hier in Köln, muss man sagen, auch bei einem Segmüller. Ihr seht, das ist ja kein genau dieses Konzept, hohe Verweilzeiten zu generieren. Es sind zwei sehr unterschiedliche Konzepte und deswegen sehen wir natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu unterstützen. Was wir aber nicht sehen, und das hast du ja mit deiner Frage, Sam, ja auch völlig richtig impliziert, ist hier ein Patentrezept. Das hieß ja noch nicht mal für das eine oder für das andere, um vielleicht das an einem Beispiel zu durchleuchten, wo es relativ offensichtlich ist, Thema eben Versorgungskauf. Wir sehen, dass die Rewe, und da hatte ich mich dann auch länger mit dem Jörg Hirt von der Rewe Digital auch drüber unterhalten, im Normalfall jetzt nach den Erfahrungen, die sie bislang gesammelt haben, jetzt keine Stores jetzt ausrollt, die ausschließlich Autostores sind. Also wo ich nur die Möglichkeit habe, tatsächlich mich einzuchecken, die Ware zu nehmen und dann seamless dann hier auch durch den Ausgang dann wieder zu laufen, ohne dass ich das selber irgendwo auf dem Band einscannen oder abkassieren lassen muss. Würden wir jetzt wahrscheinlich zu dritt, wenn wir zusammen sind, na, super, das ist, also ich persönlich, das ist für mich also die tollste Erfindung seit geschnitten Brot. Trotzdem stellen wir aber fest, dass es dann nicht funktioniert. Warum? Weil es genug Kundinnen und Kunden gibt, die das eben anders sehen, die dann doch noch eine Person haben wollen. Und das kennen wir ja auch alle aus den, wenn, bei Discountern wird das ja jetzt häufig auch schon angeboten und bei Supermärkten, also zumindest Self-Checkout versus Kasse. Und wir kennen, glaube ich, alle die Situation. Wir stehen in der langen Schlange, wir haben aber sehr viele Sachen im Warenkorb. Es lohnt sich nicht, hier dann für uns jetzt an den Self-Checkout zu gehen, der frei ist. Hinter dir steht jemand, der hat zwei Produkte in der Hand und der will trotzdem nicht zu dem Self-Checkout hier dann auch gehen. Also wir haben da auch Barrieren, deswegen gibt es da keine Blaupause. Ich glaube, es gibt immer nur den ganz klaren Weg, es echt brutal vom Kunden her zu sehen. Wie es
Jetzt mal eine ganz andere Richtung aus meiner Perspektive. Viele nennen sich Omnichannel, leben aber Multichannel von 2014. Woran scheitert es wirklich aus eurer Sicht, aus der Forschung heraus? Ihr habt doch wahrscheinlich da einen ganz guten Einblick.
Ja, das, also tatsächlich, es gibt kein Thema, was wir so intensiv dann auch analysiert haben, wie Omnichannel, wie es jetzt heißt. Wir haben 2002 die erste Multichannel-Studie in Deutschland gemacht und das Thema eigentlich jährlich in Studien analysiert. Und wir hatten in den Anfangsjahren unglaublich viel Barrieren. Und leider hat sich in vielen Fällen da gar nicht so viel verändert, wie man jetzt meinen sollte, jetzt 23 Jahre nach unserer ersten Multi-Channel-Studie. Beginnen wir aus meiner Sicht einer ganz zentralen, die häufig unterschätzt wird, dem Mindset dann auch der Personen. Für uns ist es selbstverständlich, wenn wir uns da von der Außenlinie damit beschäftigen und als Umsetzer damit beschäftigen, Omnichannel, das ist so naheliegend, dass du da positive Effekte hast und dass du natürlich die Silos aufbrechen musst. Da denkst du immer, das ist so einleuchtend und naheliegend, also muss es doch jeder verstehen und auch jeder wollen. In der Realität stellen wir aber doch fest, wir haben über Jahrzehnte teilweise hinweg dann Silos kultiviert mit Verantwortlichen für die Silos. Und die haben ein Eigeninteresse dran, dass es möglichst alles so bleibt, wie es ist. Das sind Anreizsysteme teilweise dann auch, die dann noch mit reinspielen, dass du sagst, du wirst halt auf den Flächenumsatz hier provisioniert, also hast du überhaupt gar keinen Grund, hier den Kunden jetzt in den Online-Shop hier dann auch reinzubringen, wenn er das Produkt nachbestellen will, weil dann hast du ja gar nichts davon. Verkaufst ihm lieber irgendein anderes Produkt, was du halt auf Lager hier dann auch hast. Das ist aber nicht der richtige Ansatz, mit dem der auf Dauer erfolgreich sein wirst, weil du musst den Kunden ja glücklich machen und er wird halt am glücklichsten damit, indem du das Produkt, was er eigentlich haben will, dann zur Verfügung stellst. Also Mindset ist ein Punkt, der ist immer noch nicht überwunden, ist viel besser geworden natürlich im Laufe der Zeit. Die meisten haben es verstanden, aber ich sage mal, ich war erschüttert, als wir in Mitte des Jahres wurde nochmal das Thema hier Beratungsklau durch die Gazetten gejagt. Zeigen davon, dass man immer noch nicht verstanden hat, was da eigentlich da draußen hier dann auch passiert. Also deswegen Mindset ist schon ein zentraler Punkt. Ein zweiter Punkt sind natürlich schon diese Datensilos. Auch das, ich meine, das kennen wir alle, dieses Bild, das durfte ja früher bei keinem Vortrag fehlen. Die Agrarsilos, die meisten haben dann darüber zum ersten Mal so ein Agrarsilo eigentlich gesehen. Dann haben wir auch verstanden, was ist ein Silo jetzt in einer analogen Welt. Aber dann haben wir gesagt, natürlich ist es klar, du musst die Datentöpfe zusammenlegen. Und das wisst ihr ja dann besser als ich, wie schwierig das dann in der Realität dann auch ist, mit den unterschiedlichen Datentöpfen, mit den unterschiedlichen Systemen, die es da sind. Du hast halt noch Unternehmen, hier, ich erinnere mich an den wunderbaren Vortrag hier von der Sabrina Mertens, hier damals Baby One auf dem ECC-Forum, also von der AS400 als der grünen Hölle. Hier dann auch sprach. Also du hast halt Systeme aus einer Zeit, ich meine, ich habe COBOL noch gelernt, für diejenigen da draußen mit Lochkarten und all den Schikanen. Manchmal hast du noch gerade im Mittelstand Systeme, die sind gar nicht so viel Evolutionsstufen weiter. Also das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, ist tatsächlich auch Technologie, die Sachen zusammenzubringen. Ja, du hast halt Plug-and-Play-Lösungen an vielen Stellen, aber du hast die halt vor allen Dingen wieder für die Silos, für die einzelnen Kanäle. Wenn es dann kompliziert wird, wenn du die Sachen zusammenführen musst, dann ist es echt noch viel Arbeit. Und eins muss man natürlich auch fairerweise sagen, du erhöhst die Komplexität, und das ist ein weiterer Sinn, du erhöhst die Komplexität von deinem System durch Omnichannel natürlich enorm, wenn du die ganzen Sachen alle synchronisieren hier musst, wenn du die, und das musst du gerade in heutigen Zeiten auch erstmal wieder erwirtschaften, dass du sagst, Gott, in einer Zeit, wo es ohnehin schwierig ist, hier tust du dich halt auch nicht so leicht mit den Invests in diesem Segment. Also wir haben da sicherlich auch ein Investitionsstau. Und wir haben vielleicht ein letztes, da bin ich ja Schluss auch mit den Barrieren, weil es gibt ja erfreulicherweise auch viele Chancen. Wir haben in vielen Unternehmen reden wir wahnsinnig viel über den Kunden. Aber wir haben gar nicht so ein richtiges Verständnis dafür, wer sind denn eigentlich meine Kunden, welche Bedürfnisse haben meine Kunden. Ich werde aber nicht erfolgreich sein, nur weil ich Kanäle verknüpfe, dann selbst hin zu einem Omnichannel-System, sondern nur dann, wenn ich verstanden habe, was wollen meine Kunden eigentlich von mir, was könnten sogar potenzielle Erwartungen hier sein, und die dann kundenzentriert dann auch erfülle. Nur so wird ein Schuh draus. Und das wäre eben noch aus meiner Sicht eine weitere Barriere, dass wir in vielen Fällen leider immer noch nicht genug über den Kunden wissen.
Klasse.
Ich habe noch, ich schaue gerade schon auf die Uhr, weil es ist Wahnsinn. Man lauscht deine Ausführungen und plötzlich ist die Zeit fast vorbei. Lass mich noch eine Frage an dich richten, mit dem Blick auf 2026. Agentic Commerce, die Roboter kaufen für mich ein. Was siehst du da, wenn du jetzt heute mit diesem relativ neuen Thema ins nächste Jahr schaust? Was kommt da auf uns zu?
Ja, das ist so die aktuelle Sau, die durch die Straßen dann auch getrieben wird. Es ist ein Thema aus meiner Sicht, wo wir im Moment fairerweise sagen müssen, wir haben noch mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hier auch da. Für das Thema Versorgungskauf ist das, glaube ich, eins, was viel, viel Potenzial hier dann auch bietet. Es ist doch klar, dass wir, und ich meine, Amazon ist auch hier, glaube ich, mit Rufus gar nicht so schlecht dann auch aufgestellt und aus meiner Sicht auch in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Ich habe gar keine Lust, mich da bei Amazon irgendwie durchzuklicken, bis ich das passende Ladekabel gefunden habe, sondern das mache ich jetzt lasse ich über meinen Agenten hier dann auch den Kauf dann auch tätigen. Ist null Herzblut drin von mir. Es muss einfach nur funktionieren. Und das gilt ja für viele Versorgungskosten. Verkäufe, wo ich sage, ich brauche einfach dieses Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist einfach und das ist für uns ja auch lästig in vielen Fällen. Und überall dort, wo es einfach und lästig ist, glaube ich, werden wir sehr schnell sehen, dass da Agenten zum Zuge kommen. Das gilt aus meiner Sicht noch stärker eben für den B2B-Bereich. Also wenn ich da schaue, ich konnte mal bei Alibaba so ein bisschen unter die Motorhaube dann auch schauen, wie dort im B2B-Bereich eben schon Agenten untereinander hier dann Handel betreiben, dann ist das, glaube ich, im B2B-Bereich vergleichsweise naheliegend. Es kommt auf Konditionen drauf an, es kommt auf Lieferfähigkeit drauf an, es kommt eben nicht auf Emotionen drauf an. Es geht nicht um den Impulskauf, sondern es geht ja darum, um Versorgungskäufe. Also sprich für Versorgungskäufe, glaube ich, ein Thema, wo wir jetzt sehr genau schauen müssen, was passiert da eigentlich, weil für mich ist die eigentlich spannende Frage hier, wie verändert dieser Agent jetzt die Customer Journey. Das ist ja in dem Moment, in dem ich jetzt sage, ich kaufe nicht mehr selber dieses Ladekabel ein, ist ja die Frage, wie kaufe ich es dann ein? Ist mein Agent jetzt hier Google, Gemini, ich sage ein etablierter, etabliert jetzt als Suchmaschine, die eben auch die Möglichkeiten der KI jetzt nutzen, um bessere Ergebnisse zu bieten und den Vorgang besser abzubilden? Ist es ein Perplexity oder andere, die jetzt über die KI tatsächlich originär dann auch kommen? Oder ist es eben dann der Rufus, wo ich sage, gut, das Zeug kommt ja eh von Amazon, also dann nehme ich doch am besten direkt auch gleich diesen Agenten. Also das ist die spannende Frage. Wir haben das ja gesehen. Manchmal hilft ja auch Erfahrung. In den 2013 hat Amazon hier Google überholt als Produktsuchmaschine. Vorher wurden die Sachen eben überwiegend gegoogelt. Dann haben wir im Laufe der Zeit halt gemerkt, Amazon hat ja eh alles. Da kann ich mir den Umweg eigentlich sparen über die Suchmaschine. Gehe ich gleich bei gehe ich gleich bei Amazon hier drauf. Jetzt die Frage wird eben jetzt sein, wer ist unser Frontend? Wer liefert den Agenten? Wer stellt den Agenten? Wem vertraue ich, dass er mir dann auch tatsächlich das beste Produkt zum besten Preis dann hier auch liefert. Also es wird ja viel mit Vertrauen zu tun haben. Also sprich, da sind auch aus meiner Sicht noch eine Reihe von Fragezeichen. Woran ich überhaupt nicht glaube, kurzfristig zumindest ist der Agenten beim Erlebniskauf.
Ja, Kai, vielen Dank für die differenzierte Betrachtung. Großartig. Mir hat es richtig gut getan, das auch mal so von dir zu hören, weil ich glaube, dass wir im Augenblick zu viel in einen Topf werfen. Frank, da bleibt meine übliche Frage an dich.
Absolut gekauft, die Ausgabe,
Die
oder?
Ausgabe ist gekauft, da sehe ich es auch. Kai hat uns einen schönen Einblick gegeben, auch einen Ausblick natürlich. Und was ich gerade ganz schön fand, war auch diese Reflexion, wie das Einkaufen zu Pandemiezeiten eigentlich so war und was die Händler alles an Innovationskraft hatten. Da wünsche ich mir persönlich fürs Jahr 2026 diese Innovationskraft zurück. Kai, vielen Dank an dich. Vielen Dank
Sehr,
an
sehr
die
gerne. Hat Spaß
Zuhörer.
gemacht.
Das letzte Wort gebührt dir, lieber Frank.
Oh, hat mega Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und freue mich auf die nächste Episode mit euch und seid gespannt. Das wird wieder ein spannender Gast werden. Vielen, vielen Dank und bleibt gesund, wo immer ihr auch seid.